Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ja, der Januar ist jetzt schon ein paar Tage alt. Trotzdem, glaube ich, können wir allen Zuhörenden noch ein frohes neues Jahr wünschen. Und heute sind wir auch wieder zu dritt, quasi als Start ins neue Jahr. Und deswegen hallo Rika, hallo Martin.
Hallo.
Hallo, ja, von mir ein frohes neues Jahr. Wir blicken zurück auf ein Jahr Herting FM. Das hat uns riesigen Spaß gemacht. Danken unseren 2, 3 Zuhörern dafür, dass sie auch immer brav eingeschaltet haben. Sind weiterhin im Homeoffice. Hoffen, dass das dann in der zweiten Hälfte dieses Jahres dann endlich vorbei bin. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ihr mich überredet habt, nicht bis nach Corona zu warten, um mit diesem Podcast in den Start zu gehen.
Das war wahrscheinlich in der Rückbetrachtung tatsächlich eine gute Idee. In Folge 12 von Herting FM gibt es ganz gleich ein Interview mit Henrik Widowild über die Sperre von Donald Trump von Twitter. Bei Kurios und Kontrovers sprechen wir über die Änderungen der Nutzungsbedingungen von WhatsApp mit einer Einwilligung in die Datenweitergabe an Facebook und fragen uns, wechseln oder bleiben. Und zwischendurch sprechen wir in den News über unser Lieblingsthema Brexit und ein neues saftiges DSGVO-Bußgeld. Jetzt aber erstmal zu unserem Interview mit Henrik zu Trump und Twitter. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass wir Henrik Widowild heute zu Gast haben und hallo erstmal, lieber Henrik.
Ganz vielen Dank, dass ihr mich hier habt.
Ja, Dr. Henrik Widowild ist zu Gast. Er ist Jurist, Journalist und PR-Mensch. Er ist auch Fotograf und meinungsstarker Twitterer. Er ist auch Ex-Kollege hier bei Herting. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Autor, Moderator und Kommunikationsberater. Er schreibt und spricht über Rechtspolitik, die digitale Gesellschaft und manchmal auch über Fotografie. Und für die Hamburger Agentur Faktor 3 berät er Führungskräfte bei Medienauftritten. Er war aber auch schon rechtspolitischer Korrespondent der FAZ sehr lange und Pressesprecher im Bundesjustizministerium. Eine beeindruckende Vita. Wir haben Henrik heute eingeladen zu seinem derzeitigen, ja, ich will nicht sagen Lieblingsthema, jedenfalls ein Thema, zu dem du dich sehr laut und deutlich äußerst, und wollen sprechen über den medienwirksamen und viel diskutierten Rauswurf von Trump bei Twitter. Wer das nicht mitbekommen hat, was kaum vorstellbar ist, Twitter hat ja nach mehreren Warnungen dann, manche sagen endlich, Trump bei Twitter rausgeworfen und seinen Account Real Donald Trump geschlossen. Was die einen als na, endlich empfinden, empfinden die anderen vielleicht als beispiellosen Skandal.
Ja, der russische Oppositionelle Nawalny hat sogar von Zensur gesprochen und gesagt, dass diese Sperrung von Trumps Account für die Feinde der Redefreiheit ein Präzedenzfall sei. Beim Stichwort Zensur muss ich eigentlich immer erstmal an Artikel 5 Grundgesetz und die Meinungsfreiheit denken und damit eigentlich an staatliche Zensur. Die haben wir hier ja nicht. Twitter ist ein privates Unternehmen und Twitter hat Nutzungsbedingungen. Deswegen meine Frage, kann Twitter auf seiner Plattform nicht erstmal machen, was es möchte?
Ja, ich glaube, man muss ein paar Sachen unterscheiden. Zensur, da sagen wir Juristen natürlich gerne, ja, das kann doch gar nicht sein, formaler Zensurbegriff und so weiter. Das ist immer für uns eine schöne Möglichkeit, eine Diskussion frühestmöglich abzuwürgen. Ich bin aber der Meinung, Zensur kann man durchaus auch mal im politischen Kontext verwenden, gerade wenn es ein bisschen polemisch wird. Und Herr Nawalny hat nun alles Recht dazu, da auch mal polemisch zu sein. Die Frage, die du eigentlich stellst, ist aber ja sehr interessant. Kann eine Plattform machen, was sie will? Und grundsätzlich würde ich sagen, hier sind alle froh, dass das passiert ist und haben, naja, alle natürlich nicht, Herr Trump nicht und seine Anhänger auch nicht, aber sagen wir so, viele Menschen sagen, das ist doch schön gewesen. Und dann so nach ein paar Minuten kommt oder ein paar Stunden oder ein paar Tagen kommt dann vielleicht die Vorstellung, ja, ist vielleicht doch nicht so gut, weil es sollte ja nach irgendwelchen Kriterien funktionieren, die verallgemeinerbar sind, ja, die also für jeden und immer und in der Zukunft gelten. Und da wird es dann problematisch. Das ist das politische Argument. Und rechtlich kann man natürlich argumentieren, was hat Trump denn gesagt und steht das in den Nutzungsbedingungen drin, dass er das nicht sagen darf? Und da wird es dann kritisch, denn wenn man mal nachfragt, kriegt man keine richtige Antwort, was genau Trump denn nun eigentlich gesagt hat. Man redet immer darüber, Trump ist gesperrt worden, da war ein Gewaltaufruf und so weiter und niemand würde bestreiten, dass er politisch verantwortlich ist für diese Gewalt. Aber man kann mal fragen, um welchen Tweet geht es denn nun eigentlich? Denn das wird man wohl einfordern müssen, dass man weiß, wofür man gesperrt wird. Ja, so eine Art Bestimmtheitsprinzip, das wird es wohl geben müssen.
Jetzt muss man da ja auch nochmal differenzieren. Also der private Account von Trump, The Real Donald Trump, wurde gesperrt. Den offiziellen Regierungsaccount President of the United States, den gibt es ja weiterhin. Und du hast ja gerade die Nutzungsbedingungen angesprochen. Da steht ja unter anderem drin, dass Hetze unzulässig ist, Aufrufe zur Gewalt. Und hast ja auch schon angesprochen, dass du das fraglich findest. Jetzt könnte man sich aber doch auch fragen, auch mit den Tweets über Wahlbetrug und so weiter, ob sowas nicht vielleicht auch in einer Gesamtschau zu sehen wäre. Also geht es wirklich um den einen Tweet?
Genau, man kann sich auf den Standpunkt stellen, so eine Plattform sollte eigentlich eine große Freiheit haben, Leute einfach runterzukicken. Ich habe da auch sehr viel Sympathie für, weil grundsätzlich ist es das Eigentumsrecht der Plattform, mit ihrer Plattform so zu verfahren, wie sie möchte. Ich spreche übrigens immer nach deutschem Recht, weil ich mit amerikanischem Recht mich nicht sonderlich auskenne, aber nach deutscher dogmatischer Brille, und die ist ja durchaus auch wichtig, wenn man sich überlegt, welche politischen Maßnahmen will man denn hierzulande da ergreifen, muss man das immer berücksichtigen, dass es da ein Eigentumsrecht gibt, was für die Plattform streitet. Und auf der anderen Seite ein Recht, was oder eine Idee, die dafür streitet, dass man den Plattformen da engere Vorgaben macht. Und da gibt's mehrerlei. Man kann sagen, die sind mittelbar an die Grundrechte gebunden. Dafür gibt's Hinweise in der Rechtsprechung, dass das so gesehen wird. Man kann sagen, dass Diskriminierung verboten ist. Man kann vielleicht auch etwas konstruieren und sagen, es muss einen gewissen Pluralitätsgrundsatz geben. Den gibt's wohl im Moment noch nicht, aber in diese Richtung gehen so Vorstöße und Vorschläge, dass man sagt, es muss irgendwie ausgewogen sein oder es darf zumindest nicht zu einem politischen Bias führen. Ich bin bei diesen ganzen Dingen überhaupt nicht festgelegt. Martin, du sagtest eingangs, ich hätte da irgendwie oder ich wäre meinungsstark oder sowas. Das bin ich an dem Punkt tatsächlich eigentlich gar nicht, weil ich nicht genau weiß, wie es laufen soll. Ich habe selbst die Vorstellung, dass es problematisch ist, Trump einfach rauszukicken. Auf der anderen Seite habe ich noch viel größere Bedenken gegen Regulierung, die jetzt in Gang kommen würde. Denn da weiß ich nicht, wo die Reise hingeht. Ja, also das kann das ganz schnell dazu führen, dass der Meinungskorridor auf Plattformen enger wird als vorher. Und das wäre sicherlich kein gutes Ergebnis.
Jetzt haben wir eben schon mal ganz kurz über das Thema Zensurverbot gesprochen, Nawalny. Und andere äußern sich ja, zum Beispiel lässt Angela Merkel über ihren Sprecher ausrichten, dass sie hier die Meinungsfreiheit bedroht sieht. Sieh es mir nach, auch wenn du bei dem Thema Zensur so ein bisschen nachsichtiger bist, dass wir vielleicht noch einmal ganz kurz juristisch aufdröseln. Wer unterliegt dem Zensurverbot? Wer ist an die Meinungsfreiheit gebunden und vor allem, wer ist davon geschützt? Oder anders gesagt, kann Trump oder eine Merkel sich hier eigentlich auf das Grundrecht auf Meinungsfreiheit berufen an der Stelle?
Also in die Zensur komme ich schon deswegen nicht rein, weil Artikel 5 die Vorabzensur verbietet im Wesentlichen. Das ging also nur, wenn man sagen würde, da ist jetzt gefiltert worden oder sowas, oder es ging so schnell, dass es Zensur gleich war, aber das halte ich für ein schwaches Argument. Meinungsfreiheit ist tatsächlich interessant. Grundsätzlich könnte man ja sagen, Twitter ist mittelbar an die Meinungsfreiheit gebunden. Man müsste die Nutzungsbedingungen so auslegen, dass sie sozusagen meinungsfreiheitsfreundlich sind oder jedenfalls im Lichte der gesamten in Konflikt stehenden Grundrechte muss man die AGB und die Nutzungsbedingungen auslegen und danach entscheiden, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht. Und dann kommt ja noch als drittes die Frage, kann denn eigentlich ein Präsident oder ein sonstiger Beamter sich in seiner Funktion auf die Grundrechte berufen. Ne? Juristen kennen das, dieses Konfusionsargument. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass man Grundrechte nimmt, um andere Grundrechte einzuschränken. Mhm. Bei Trump, der war ja nun privat hier, wie so viele. Sprich, er sagt, das ist ja eigentlich so. Und gut, das ist halt der alte Trick. Da müssen Juristen natürlich gucken, was nun wirklich der Fall ist. Ja, und materiell würde ich sagen, natürlich ist das ein Account, von dem eine gewisse Staatsgewalt schon ausgeht. Also ich denke, das kann man sehr gut vertreten, dass das jetzt keinen Unterschied machen kann, wenn du da dran schreibst, so, das ist hier ein Private Account und damit ist jetzt plötzlich alles anders. Das ist sicherlich eine false Demonstration, wenn man so möchte. Man muss also gucken, was ist wirklich der Fall. Und da würde ich sagen, es sind jetzt nicht Grundrechte, die in Rede stehen, nicht von Trump, also die von den Nutzern, von den Zuhörern vielleicht schon, weil die haben ja ein Grundrecht auf Informationszugang. Das wird gerne mal vergessen, aber die haben ja auch ein Grundrecht. Der Präsident oder auch hierzulande ein Minister wird aber ja zumindest ein Recht haben, sich zu äußern aus seiner Funktion heraus. Und da gibt es ja diese Rechtsprechung dazu, die dann sagt, damit zusammenhängt auch eine Äußerungsbefugnis qua Sachzusammenhang oder Anhängskompetenz. Es wird jedenfalls irgendwie argumentiert, dass es möglich ist. Und da kann man ja die Frage stellen, ist darin jetzt nicht eingegriffen worden? Und da bin ich allerdings auch der Meinung, muss man sagen, gibt es jetzt ein Anrecht des Staates darauf, auf einer privaten Plattform sich zu äußern? Habe ich Bauchschmerzen mit. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist so eine Art Must-Carry-Regelung für Internetplattformen. Das scheint mir nicht richtig zu sein.
Ja, genau. Also zum einen glaube ich auch, dass, dass jemand, der, der Nordkorea mit einem Atomschlag auf seinem privaten Account droht, da wahrscheinlich nicht privat unterwegs ist.
Das ist wahrscheinlich nicht sein privater Atomschlag, ne? Also, sei denn privater, dann ist wieder alles anders.
Jedenfalls, wenn er es kann, ne? Ich meine, er ist ja einer der wenigen, der es dann auch kann, von seinem privaten Account twittern und dann auch auf den Knopf drücken.
Ja, genau.
Und so ein bisschen mit seinem infantilen Gehabe, so dass jetzt auch ganz offensichtlich wird, dass er gar nicht weiß, wohin. Das war ja hier in Deutschland auch schon mal Diskussion, wenn auch in einem ganz anderen Kontext, mit beim Bundesverfassungsgericht mit diesem Beschluss zum dritten Weg, rechtsgerichtete Partei. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ja aber schon gesagt, dass Facebook einigermaßen alternativlos sei und dass ein Aus- oder ein Sperren dieses Accounts jedenfalls, nun ist eine Partei auch Grundrechtsträgerin, ne? Jedenfalls kritisch ist. Aber wo soll Trump denn jetzt hin? Also ich meine, er ist der Twitter-Präsident und verliert jetzt wirklich seine Basis den Kontakt zu ihm?
Naja, das glaube ich jetzt nicht, dass die Basis da den Kontakt verliert. Also man muss glaube ich, unterscheiden. Also ganz viele Leute werden Trump jetzt sicherlich erstmal nicht mehr hören, weil sie sich gar nicht die Mühe machen, jetzt irgendwie einen anderen Account zu finden, wo er jetzt gerade ist. Mich übrigens eingeschlossen. Ich habe jetzt nicht gesucht, ob Trump irgendwo anders sendet, sondern ich dachte nur, ach, ganz schön ruhig hier gerade auf Twitter, auch mal ganz nett.
Ja.
Gehe aber auch davon aus, dass wenn Trump irgendwas sagt, irgendwelche Medien darüber schon berichten werden. Aber im Grunde sind das alles Ausreden. Denn wenn man sich mal überlegt, was ist denn jetzt, wenn eine Plattform sagt, ich habe die Schnauze voll von der AfD, ja, und mache den Laden da dicht. Da wird man tatsächlich auf diese dritte Wegentscheidung gehen müssen. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich da ja am Ende nicht festgelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, so ja, es ist eine Eilentscheidung. Wir gucken jetzt mal, wie die Folgen aussehen. Das war direkt vor einer Wahl. Wenn wir das jetzt durchgehen lassen, ist der Schaden größer, als wenn wir die Sperre rückgängig machen. Und am Ende hätten wir sie doch erlauben können. Das war eine einfache Folgenabwägung. Und zum Hauptsacheverfahren ist es leider nie gekommen. Das Bundesverfassungsgericht hatte da in diesem Beschluss, wenn ich das richtig erinnere, sogar geschrieben, ja, das ist schon sehr spannend und alles sehr schwierig und kompliziert und viele ungeklärte Rechtsfragen, hat sie aber nicht geklärt. Das heißt, das ist immer noch eine Frage, die so ein bisschen blöd im Raum steht. Und wir werden sicherlich irgendwann, ich glaube, in naher Zukunft, da eine Entscheidung haben. Zum dritten Weg ist sie, glaube ich, erledigt, die Sache, aber es wird sicherlich wieder Fälle geben. Also sei es, dass jetzt irgendeine, bei diesen Corona-Fällen hast du zum Beispiel auch ganz oft diese Fälle, dass da deswegen medizinischer Falschinformationen oder Ähnlichem gesperrt wird. YouTube hat da gerade eine Sperre in Österreich verhangen, wobei ich da nicht zu Ende weiß, es ist gerade ganz aktuell heute passiert. Weiß ich nicht genau, wie die Begründung aussieht. Aber nehmen wir jetzt mal spaßeshalber an, eine Plattform, YouTube, Twitter, sonst wer, sperrt jemanden wegen angeblicher Corona-Falschinformationen. Ja, da wird sicherlich sehr schnell Stress geben, wo irgendwelche Querdenker oder auch AfDler sagen, das ist jetzt hier Zensur, hier soll bloß das Merkel-Herrschaft, das Merkel-Regime gestützt werden, etc. Und dann kommen diese ganzen Fragen auf und irgendwann wird es geklärt werden müssen.
Mhm. Und das betrifft ja jetzt auch nicht nur Facebook, Twitter, Shopify, PayPal, Stripe, die Deutsche Bank und Trump, die sich ja jetzt offensichtlich alle dafür entschieden haben, dass der als Geschäftspartner hier nicht mehr tragbar ist. Was ich doch ganz, oder wo ich dann auch wirklich so ein bisschen mich frage, was steckt dahinter, vielleicht kannst du dazu uns auch nochmal was sagen, ist das Parler-Phänomen, also diese Ausweismöglichkeit, die ja jedenfalls ein Großteil seiner Anhänger schon vor diesen Vorfällen am Kapitol wohl für sich gefunden haben. Und da haben ja zunächst mal Google und Apple gesagt, wir nehmen euch oder kicken euch aus den App Stores. Und dann hat Amazon gesagt, wir kündigen den Amazon Web Services und damit die Plattform faktisch komplett offline gesetzt, ge- gestellt. Siehst du da, gilt da das Gleiche oder spielen da vielleicht auch noch andere Interessen mit?
Es ist zumindest eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, denn das rückt sozusagen immer weiter in die Infrastrukturen unserer ganzen digitalen Welt. Ja, also es ist ja schon bedenklich, wenn ein Kommunikationsraum für Milliarden für manche Leute einfach, ich sage jetzt mal, willkürlich geschlossen wird, unterstellt, das ist alles willkürlich und es ist nicht abstrakt begründbar, dann ist das schon ein Problem. Aber wenn man jetzt sozusagen den digitalen Boden unter einer ganzen Reihe von Leuten wegzieht und den sozusagen einfach gar nicht mehr die digitale Existenz erlaubt, um es mal zuzuspitzen. Ja, also wenn die sich also ein sämtliche Digitalunternehmen jetzt gegen bestimmte politische Richtungen verbünden, dann kann man das entweder feiern als zivilgesellschaftliches Engagement oder man kann es als Bedrohung begreifen. Und wenn man das Ganze mal weiterdenkt auf eine globale Ebene, dann kommt man in eine Diskussion, die ein bisschen der um die digitale Souveränität ähnelt, näher kommt. Das heißt also diese ganze Debatte, oh, müssen wir Europäer vielleicht eigene Infrastrukturen haben, eigene Autobatterien machen etc., also ein bisschen unabhängiger werden von einerseits Amerika, andererseits China. Und in diesem Zusammenhang sehe ich das jetzt weniger als ein juristisches Problem, als ein politisches Problem. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum Merkel sich geäußert hat und Jourova, die EU-Kommissionsvizepräsidentin. Und beide haben sinngemäß gesagt, das geht ja so nicht. Und die Regulierungsidee geht Richtung Transparenz und Rechenschaftspflicht, sodass man also zur Not klagen kann, um eben dieses Willkürelement, wenn wir es mal so nennen wollen, herauszuziehen. Und ich denke, das ist ein unweigerlicher Weg, denn sonst kommen wir in eine totale Renationalisierung hinein und haben irgendwann nur noch Teilöffentlichkeiten, so wie es jetzt schon zwischen europäischen und amerikanischen Diensten ist und den chinesischen. WeChat zum Beispiel nutzt ja wie kaum jemand hier, aber im Moment gibt es noch diese großen Sphären und wenn das sich nicht weiter zerbröseln soll in kleinere Teile, dann brauchen wir irgendwelche allgemeingültigen Regeln.
Mhm. Allgemeingültige Regeln, die dann eben nicht nur für Trump gelten, sondern und nicht nur für Twitter, sondern meinst du für alle Plattformen, für alle Anbieter oder alle NutzerInnen?
Genau, also ich denke, es gibt gute und es gibt schlechte Regeln, wie immer. Wenn man jetzt auf die Idee kommt und sagt, so, wir wollen jetzt, also das, was generell gerne gesagt wird, wir wollen jetzt mehr gegen Hetze machen und sowas, dann erhöht man diesen Druck noch weiter. Ja, dann wird ja eher mehr entfernt. Ja, also das ist ja dann, weiß nicht, ob das die richtige Richtung wirklich ist. Mhm. Und das sind zwei verschiedene Ziele, die man da verfolgen kann. Entweder man möchte, dass die Plattformen nicht willkürlich gegen Trump vorgehen, oder man möchte, dass sie die Hetze eindämmen und verhindern, dass Trump überhaupt so eine Gefolgschaft bekommt. Das sind so zwei gegenläufige Strömungen, die es derzeit gerade gibt. Was sicherlich eine nicht sinnlose Regelung ist, dass man sagt, wenn gelöscht wird, sollte es vielleicht auch eine Handhabe geben, dagegen vorzugehen. Das ist ja die Debatte, die wir beim NetzDG hatten. Da gab es erst ein Overblocking, Löschmöglichkeiten, Löschzwang und Löschdruck. In 24 Stunden offensichtlich rechtswidrige Fälle müssen gelöscht werden. Es gab aber nicht eine Handhabe gegen diese Löschvorgänge. Und das wird jetzt sozusagen nachgereicht und es soll jetzt ja sogar eine Rechenschaftspflicht reingebaut werden in dieses Gesetzgebungsvorhaben, in diese Reform. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen. Es darf nicht sein, dass der Druck nur von einer Seite kommt. Aber ehrlich gesagt, den goldenen Weg und die Lösung jetzt, wie man soziale Netzwerke und diese digitalen Kommunikationsräume reguliert, habe ich schlicht und einfach nicht. Ich habe nur die Befürchtung, dass Regulierungsdruck dazu führen könnte, dass die Freiheiten immer enger werden und wir irgendwann in einen Bereich kommen, wo ein AfDler sich nicht mehr auf irgendeiner Plattform äußern kann. Und ehrlich gesagt, so stark meine Ablehnung diesem Haufen gegenüber ist, das kann nicht die richtige Lösung sein.
Die vielleicht generell sind wir jetzt schon ein bisschen weg von Trump, weil das jetzt nochmal ein Präsident kommt, wo wir uns fragen, ob es gut ist, dass der auf Twitter seine Massen erreicht oder nicht, ist ja jetzt erstmal nicht absehbar. Insofern, glaube ich, taugt der Trump als Präzedenzfall eigentlich nur sehr bedingt. Aber was du jetzt sagst, ist halt diese Gemengelage zwischen den AGB oder den Nutzungsbedingungen der Plattformen einerseits wo ja jetzt, es ist ja eine gängige Gerichtspraxis, also dass man sich nicht wehren kann, stimmt ja im Prinzip nicht. Es gibt ja genug Urteile inzwischen, die auch einstweilen Rechtsschutz schaffen, dass Leute, Anwaltskollegen zum Teil auf Twitter wieder freigeschaltet werden, weil sie halt sagen, das sei willkürlich, das sei mit euren Nutzungsbedingungen nicht im Einklang. Ihr habt hier meinen satirischen Tweet missverstanden oder euer Automat oder der arme Mitarbeiter im Callcenter, der 11 Sekunden Zeit hatte zu entscheiden, ob das jetzt Hetze ist oder nicht, hat mich missverstanden. Insofern gibt es das ja schon. Und mir geht es so ein bisschen wie dir, wie du am Anfang gesagt hast, also eigentlich habe ich ein Problem mit allzu viel staatlicher Regulierung, weil es gibt halt Nutzungsbedingungen. Und wenn mir das nicht gefällt, sehen wir vielleicht nachher bei Kurios und Kontrovers nochmal, aber wenn mir das nicht gefällt, dann gehe ich halt woanders hin. Wenn mir das die Twitter-AGB nicht passen und ich da dreimal gesperrt worden bin, dann gehe ich vielleicht zu Parler, falls Parler irgendwann wieder auftauchen sollte.
Genau, also ich gebe immer ganz gerne, es gibt immer zwei Absurdbeispiele, die ich gerne gebe. Das eine ist real, das andere nicht. Wenn ich jetzt eine Plattform mache und sage, hier dürfen keine Umlaute verwendet werden oder keine Vokale, ja, hier sind Vokale verboten, ihr dürft keine Vokale benutzen. Warum denn nicht, ja? Also wen soll denn das stören, wenn ich das machen möchte?
Ist das realistische Beispiel oder das andere?
Genau. Guck doch mal nach.
Ja.
Und es gibt aber eine Plattform, die zum Beispiel verbietet, Spoiler zu posten. Ja, man darf keine Filmspoiler posten. Ich habe keine Ahnung, ob diese Regel durchgesetzt wird, aber die gibt es. Ich bin noch gar nicht sicher, ob sie in der AGB steht oder in diesen Community Guidelines. Ist egal. Jetzt fürs Beispiel nehmen wir an, das ist jetzt wirksam vereinbart. Hier dürfen keine Spoiler gepostet werden. So, jetzt poste ich das Ende von irgendeinem Film und ich werde runtergeschmissen. Ja, soll das dann nicht gehen? Warum denn nicht? Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann, einen blöden Trend im Internet, dass irgendwelche Filme gespoilert werden. Und ich möchte eine Plattform haben, die mir diesen Schutzraum erlaubt, in dem nicht gespoilert wird. So, und da kann man sich jetzt lauter Schattierungen zwischen diesen Beispielen überlegen. So als eine Plattform geben, in der alles schön ist. Ja, so wie Instagram als Idee angedacht war, wo also nichts Negatives irgendwie, darf keiner rummaulen. Kann man das machen? Ja, wahrscheinlich. Was ist mit einer Plattform, in der nur CDUler sein dürfen? Ja, müsste es wohl auch geben dürfen. Twitter für die CDU. Keine Ahnung, warum denn nicht? Oder für die SPD oder für die Linke? Wie ist es denn mit einer Plattform, in der nur die AfD rausgekegelt wird? Schwierig. Also man muss gucken, wo führt das dann hin? Und ab wann wird es problematisch? Ich denke, das Problem ist allerdings ein Stück weit theoretischer Natur, weil die Plattformen kein Interesse daran haben, irgendein Regime aufzubauen, wo die Leute denken, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, also deswegen, ich vergleiche es immer ganz gerne, diesen Trump-Vorfall, um auf den nochmal zurückzukommen, mit zum finalen Rettungsschuss. Hier hat es eine Art Nothilfe gegeben, ein hoffentlich singulares Event, was jetzt nicht dazu führt, dass haufenweise Plattformen Politik machen, woran sie auch, glaube ich, kein Interesse haben. Und das ist nicht geregelt und das ist genau wie der finale Rettungsschuss im Grunde auch, der ja auch in vielen Bundesländern eben nicht geregelt ist, sondern wo man einfach sagt, gut, das ist ja halt irgendwie Nothilfe und dann hat es schon seine Richtigkeit. Aber man nimmt es hin, macht es aber nicht zu einer allgemeinen Regel, weil man es gar nicht richtig greifen kann. Und ich denke, damit könnten wir ganz gut leben.
Ja, spannender Vergleich. Weil vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Twitter eine Woche vorher geschossen hätte. Vielleicht wäre dann Dinge anders gelaufen, muss man ja tatsächlich so sagen.
Ja.
Und ich habe mich ja selber dabei ertappt und ich bin sicher kein Freund davon, da irgendwelche Sperrungen vorzunehmen. Es sei denn, es sind eben klare Verstöße gegen deren Nutzungsbedingungen. Dann hätte man, und die gab es sicherlich, bloß die waren deutlich vor den eigentlichen Anlässen dort, die dann da jetzt die letzten Tweets waren, die man noch sehen konnte. Habe mich dann dabei ertappt, wie ich an dem Abend geschrieben habe, wenn jetzt heute wirklich 25th Amendment gezogen wird und Pence und meinetwegen Mnuchin losgehen und sagen, ja, wir machen jetzt hier, wir entmachten ihn jetzt, dann wäre es vielleicht wirklich besser, nicht 88 Millionen Follower haben sofort Zugriff auf seine Meinung. Ja, vielleicht ist es dann tatsächlich nicht so schlecht. Insofern, finaler Rettungsschuss passt dann schon. Nochmal zurück zu dem, was wollen wir jetzt eigentlich, welche Anforderungen haben wir jetzt eigentlich an die Plattform? Dieses Thema Plattformhaftung ist ja uralt. Ja, also was haben wir hier? Notice and Takedown in Amerika, DMCA, Digital Millennium, könnt ihr sehen, wie alt es schon ist, Copyright Act, einerseits bei uns E-Commerce-Richtlinie. Ja, du haftest erstmal nicht als Plattform, sondern erst, wenn dir jemand Kenntnis verschafft von den rechtswidrigen Inhalten. Und dann haben wir im Markenrecht unendliche Streitigkeiten zwischen eBay und Rolex dazu, ab wann eBay jetzt eigentlich verantwortlich ist. Und dann sagt irgendwann Rolex laut BGH zu Recht, naja, es kann jetzt schon nicht sein, dass ihr immer auf jeden einzelnen markenrechtsverletzenden Eintrag hingewiesen werden müsst, sondern ihr müsst schon selber dann doch irgendwann mal vorab gucken. Das würde zu euren Kontrollpflichten gehören. Und Und jetzt sozusagen, wenn man jetzt wiederum zu den Meinungsthemen geht, ja, Beleidigungen muss man verhindern als Plattform, wenn man sie kennt. Und muss man da nicht den Plattformbetreibern auch zugestehen, dass sie Wiederholungstäter sperren, dass sie sie rausschmeißen, also das, ja, um nicht Gefahr zu laufen, gegen irgendwelche Regelungen oder eben gegen Rechte Dritter zu verstoßen?
Also verstehe ich jetzt richtig, du belegst, ob es vielleicht einfach wandelnde Pulverfässer gibt wie Trump, bei dem man sagt, so Gott, wenn wir den jetzt noch irgendwie eine Stunde länger auf der Plattform lassen, dann verstößt er wieder gegen unser AGB oder macht einen Gewaltaufruf oder sonst etwas und wir knipsen den jetzt proaktiv aus.
Das ist ja quasi Twitter sperrt, ne? Also Hashtag Twitter sperrt. Das passiert ja, dass sie halt sagen, hey, hier erster Warnschuss und jetzt zweite Mal, du hast hier wieder gegen unsere Guidelines verstoßen, raus mit dir, du bist uns zu anstrengend, ob gerechtfertigt oder nicht.
Naja, also man kann sogar argumentieren, dass sie dazu sogar verpflichtet sind, wenn denn diese Guidelines-Verstöße zugleich auch Strafrechtsverstöße sind. Weil ab einem gewissen Punkt muss man ja schon sich fragen, wie lange will man das denn machen? Also ab dem 17. Verstoß müsste man dann nicht vielleicht sagen, so, wenn ich den jetzt nochmal wieder rauflasse, dann habe ich auch irgendwie so eine Art Mitverantwortlichkeit. Also da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass eine Plattform auch nicht sagt, so, wir holen jetzt nicht einen Kindergärtner, der jetzt irgendwie dem in die Hand gegeben wird und guckt, so wann er das nächste Mal verstößt, sondern irgendwann ist halt Feierabend. Das ist jetzt wiederum Eigentumsrecht der Plattform, die macht die Regeln und darin sehe ich auch grundsätzlich keinen Verstoß. Nee.
Genau, wer macht die Regeln? Und da kommen wir jetzt dann doch auch noch ein letztes Mal zu dem Ausgangspunkt zurück sozusagen. Also der Vorwurf, der jetzt hier gemacht wird, und dann ja in die Richtung geht ja auch Merkel, wir können ja nicht Twitter überlassen oder Facebook überlassen zu entscheiden, wer ist es jetzt hier ein Verstoß oder nicht. Klar, die Grenze beim Strafrecht ist klar, da müssen sie handeln, aber möglicherweise gibt es eben vorher schon Regeln, die dann vielleicht von der Nutzungsbedingung nicht 100% abgedeckt sind. Es gibt ja jetzt vereinzelte Rufe danach, dass man da eben eine Kommission machen müsse. So was gab es übrigens, ich hatte übrigens von Parlav bis vor 2 Wochen noch nicht gehört, habe mich dann jetzt kurz damit beschäftigt. Selbst da gab es irgendwie irgendein Board, was jetzt irgendwie entscheiden konnte, fliegt der raus oder wird hier ausnahmsweise doch gelöscht oder nicht. Was ist denn davon zu halten? Sollte man denen auferlegen, wenn sie schon entscheiden, dann eben transparenter zu entscheiden und das, ich sag jetzt mal, dritte Externe entscheiden zu lassen?
Das ist ganz schwierig.
Also vergleichbar den Medienunternehmen, ne? Also
Fernseh, Rundfunkorganisationen, Rundfunkanstalten, ja?
Ja, oder Pressekodex, ne? Dass man irgendwie einheitliche Regelungen hat und die auch von einem externen Gremium gegebenenfalls kontrollieren lassen kann.
Also externes Gremium ist halt ganz schwierig. Beim Rundfunk gibt es ja nur die Medienanstalten, aber die Rundfunkräte selbst sind ja sozusagen nicht extern, sie sind ja intern. Und damit wird gerne verglichen. Also verschiedene Eskalationsstufen sind denkbar. Die sanfteste Möglichkeit ist das, was Facebook macht, ein internes Gremium zu gründen, das mit Leuten von draußen besetzt ist, die dann mal überlegen können, war eine Löschung jetzt gerechtfertigt oder nicht, und einen Bericht machen und auf diese Weise Transparenz und Berechenbarkeit herbeiführen. Und da könnte man ja auch argumentieren, ja gut, wenn das alles so transparent und berechenbar ist, dann weiß ich ja auch, worauf ich mich einlasse, wenn ich auf diese Plattform gehe. Und wenn ich dann einen Filmspoiler poste und dafür abgestraft werde, ist es okay. Und wenn ich irgendwie eine Straftat begehe, sowieso und erst recht. Die nächste Eskalationsstufe wäre, ein Gremium zu machen, das einer gesetzlichen Pflicht entspricht. Dass man also sagt, ihr müsst alle irgendwelche Gremien bauen und die müssen alle Berichte machen, wie ihr die Gremien zusammensetzt. Ist euch überlassen, aber es muss plural sein. Es muss also, was weiß ich, wie so ein Rundfunkrat sein. Ja, ihr braucht jemanden aus den Religionen, ihr braucht jemanden für Sport und keine Ahnung, was es da alles noch gibt, aus den Parteien. Das muss sein und das muss plural sein und wir können das sonst rügen durch eine Medienaufsicht, ja, durch eine Medienanstalt zum Beispiel. Das wäre auch noch Möglichkeit. Und die höchste Eskalationsstufe wäre natürlich, dass der Staat sagt, so, wir haben hier jetzt ein plurales Gremium und das passt auf, was ihr da bei den Plattformen macht. Und letzteres will ich auf gar keinen Fall. Aber auch die zweite Lösung ist nicht gut. Denn man muss sich ja mal vor Augen halten, Presse und soziale Medien sind zurzeit sehr frei. Und ich möchte auch weiterhin, dass ein Printmedium wie die FAZ oder die Welt oder sonst wer im Internet nicht einem pluralistischen Gremium unterworfen ist wie eine Rundfunkanstalt. Weil es einfach nicht dieselben Dinge sind. Es gibt einen Pressekodex, es gibt gewisse Verpflichtungen zur Ausgewogenheit oder jedenfalls presserechtliche Sorgfaltspflichten. Das ist auch alles in Ordnung, die sind auch einklagbar. Aber es gibt keine Pflicht einer pluralistischen Besetzung innerhalb einer Zeitung. Und das, finde ich, ist auch richtig so. Und wenn man das wegschneidet, dann verengt man wirklich den Korridor auch publizistisch und was die Meinungsfreiheit im Netz angeht. Ich denke, das ist kein Weg, den wir gehen sollten.
Das teile ich und ich sehe Nicken in der Runde. Ja, lieber Henrik, ich glaube, wir haben, wie du schon ein bisschen eingangs gesagt hast, den goldenen Weg nicht finden können, wie es sein soll. Wir haben ein paar Ideen dazu, wie es nicht sein soll. Wir haben, glaube ich, auch ganz gut herausgearbeitet, dass das Thema Meinungsfreiheit in dem konkreten Trump-Fall eigentlich gleich in doppelter Hinsicht nicht gilt, weil einerseits ist Twitter nicht Adressat von Artikel 5, schon mal abgesehen davon, dass sie in Amerika sitzen, nicht. Und andererseits ist wohl Trump und oder seine Kollegen in Europa ja auch nicht grundrechtsberechtigt. Andererseits stellen sich eben genau die Fragen, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass wir mit den Nutzungsbedingungen oder dem Konzept der Nutzungsbedingungen gar nicht so schlecht fahren, dass man jetzt irgendwie nicht hektisch werden sollte. Und wenn es dann eben einen finalen Rettungsschuss gibt, dann sind wir vielleicht auch froh, wenn der dann an der, zwar sehr, 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 sehr selten, aber dann eben vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle zum Einsatz kommen kann, ohne dass dann gleich die Welt untergeht.
Vielleicht darf ich eine Sache noch ergänzen, Martin. Ich weiß nicht, ich habe es vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt. Man muss das Ganze auch mal durch die machtpolitische Brille sehen, ja. Und da will ich jetzt nicht irgendwie verschwörungstheoretisch rüberkommen, aber wir haben diese ganze Debatte um digitale Souveränität und Unabhängigkeit von Europa gegenüber China und Amerika. Und wenn man da wirklich mal hinblickt und schaut, was bedeutet das denn eigentlich, wenn so ein Rettungsschuss, wie du es gerade genannt hast, dann fällt, ja, dann kann vielleicht auch einer Merkel oder einer Vera Jourova, der EU-Kommissionsvizepräsidentin, durch den Kopf gehen, huch, wir nutzen ja lauter Kommunikationsmedien, über die wir gar nicht so endgültige Kontrolle haben. Und da wird denen vielleicht auch einfach machtpolitisch Angst und Bange.
Ja, ich wollte noch ergänzen, wer Trump vermisst, kann jetzt seine Äußerungen auf der offiziellen Seite des Weißen Hauses lesen. Das muss man sich wirklich mal anschauen. Das ist zum Totlachen. Befasst er sich auch mit diesem Thema und schreibt eigentlich die ganze Zeit nur Big Tech did a bad, bad thing. It's very bad. It's gonna be horrible for a country. Also es ist zum Schreien, echt. Und er hat eben noch seine Plattform, ne?
Ja gut, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich gehe nicht auf White House, mache ich nicht.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass seine Reichweite deutlich gesunken ist, sieht man ja. Also wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen drüber ausgetauscht und also gehören zu den Leechern, die sich zu fein sind, Trump zu folgen. aber also wir drei jedenfalls, aber da doch immer mal wieder nicht die Finger lassen konnten zu gucken. Und jetzt da auf whitehouse.org zu gehen, ist dann doch nochmal ein Schritt weiter.
Ja, natürlich, also ja, die Reichweite ist viel geringer. Also da dürfen wir nicht, also selbst wenn jetzt jeder seine Follower auf White House geht, ist es nicht dieselbe Reichweite, die er vorher hatte, logischerweise, weil es keine Retweets gibt und sonst was. Also das gibt es ja alles nicht. Kein Algorithmus, der immer eben den Tweet hochspült und so, das gibt es alles nicht mehr. Poor Trump.
Also zu fein, da muss ich noch mal einhaken. Das ist schon eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, also kein Follower zu viel.
ist ja immer, ob man sich zu fein ist oder nicht, ist ja immer eine bewusste Entscheidung. Ja, lieber Henrik, also herzlichen Dank für deine Meinung hierzu und die tolle Diskussion. Wie gesagt, wir werden sehen, wo es hingeht und auch was mit den Befindlichkeiten der europäischen Politiker in Richtung Amerika und China passiert. Super, vielen Dank.
Danke euch.
Herzlichen Dank.
Danke.
Bis dann, viel Spaß noch.
Es ist vollbracht. Das Vereinigte Königreich hat die EU verlassen. Manch einer mag denken, endlich. Das Ganze war ja eigentlich schon zum 31. Januar letzten Jahres vollbracht. Aber wegen der Fortgeltung der EU-Gesetze bis zum 31. Dezember 2020 war von den Auswirkungen bislang eigentlich noch wenig zu spüren. Trotzdem, und das haben wir auch in unserer Beratungspraxis gemerkt, gab es natürlich zunehmende Sorgen darüber, wie vielleicht mit einem ungeregelten Brexit umzugehen werde und was eigentlich mit den Datenflüssen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich passieren sollte. Rika, wir haben ja jetzt diesen Überbrückungsmechanismus. Ändert sich dadurch jetzt überhaupt was für Unternehmen?
Also dieses Handels- und Kooperationsabkommen oder der Deal, der dann unter dem Weihnachtsbaum lag, sieht tatsächlich, was Datenübermittlungen vor, angeht, erstmal so einen Überbrückungsmechanismus vor. Großbritannien ist eben Drittstaat geworden zum 31.12., auch im datenschutzrechtlichen Sinne eigentlich, aber dieses Abkommen sagt eben, nee, wir lassen jetzt nochmal 4 bis maximal 6 Monate Großbritannien weiter als Nicht-Drittstaat florieren. Und ob das so überhaupt zulässig ist europarechtlich, ist ein bisschen umstritten. Kann unseren Mandanten oder den meisten aber erstmal egal sein, weil die Aufsichtsbehörden da schnell drauf aufgesprungen sind und das auch nochmal bestätigend klar gemacht haben. Erstmal ändert sich nichts. Der Hasenfuß ist so ein bisschen, dass das zeitlich begrenzt ist auf 4 Monate bis verlängerbar auf 6 Monate oder eben bis die Kommission einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat. Oder wenn Großbritannien jetzt irgendwie große Alleingänge macht und seine Datenschutzgesetze grundlegend ändert, dann würde dieser Mechanismus sofort außer Kraft treten und wir hätten es eben mit einem ganz normalen Drittstaat mit allem Drum und Dran zu tun.
Das heißt, worauf müssen Unternehmen beispielsweise sich jetzt konkret einstellen? Also du hast ja gesagt, die nächsten Monate sind alle quasi auf der sicheren Seite und dann?
Also die meisten Unternehmen, die wir beraten, haben sich natürlich auch schon so ein bisschen drauf eingestellt. Und es kam ja total, kam ja wirklich denkbar spät, dieser Deal. Und deshalb haben sich die meisten tatsächlich schon darauf eingeschossen, dass es einen No-Deal-Brexit geben wird und haben schon Standardvertragsklauseln oder sowas abgeschlossen. Was, glaube ich, für die meisten dann doch noch ein bisschen neu ist, ist, dass sie jedenfalls dann, wenn sie auf dem britischen Markt agieren, jetzt ein bisschen gucken müssen, ob sie nicht auch britisches Datenschutzrecht beachten müssen. Das ist aber auch erstmal etwas, was ein bisschen langfristiger gedacht ist, denn zurzeit sind die sich ja naturgegeben sehr ähnlich, die UK-DSGVO und die EU-DSGVO. Man muss so ein bisschen gucken, ob man nicht trotzdem sich überlegt, ob man jetzt nochmal Standardvertragsklauseln abschließen möchte. Erstmal ist es aber nicht zwingend. Was diese Vereinbarung und auch die Kommission aber ganz klar beteuern oder zeigen, ist, dass es einen Angemessenheitsbeschluss geben soll. Die Frage ist so ein bisschen, ob das jetzt gelingt, den innerhalb dieses doch recht knapp bemessenen Zeitfensters tatsächlich, dass wir den tatsächlich sehen. Normalerweise dauert sowas ein bisschen länger, nun sitzt aber auch schon ein bisschen dabei. Und da bestehen insbesondere Sentiments wegen vergleichbar mit Schrems 2 wegen zu Überwachungsmechanismen in UK.
Mhm. Ja, ein weiterer Knaller, kann man sagen, in diesem bislang noch sehr kurzen Jahr, kommt diesmal von der Datenschutzbehörde aus Niedersachsen, nämlich ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Millionen Euro gegen den Elektronikhändler notebooksbilliger.de. Das Unternehmen soll über 2 Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht haben, ohne dass es dafür eine Rechtsgrundlage gegeben habe. Und diese Kamera- oder Videoüberwachung hätte unter anderem die Arbeitsplätze, die Verkaufsräume, das Lager und die Aufenthaltsbereiche des Unternehmens erfasst. Ja, Martin, was ist denn dazu zu sagen? Ist Videoüberwachung jetzt per se verboten?
Nein, ist es nicht. Es gibt natürlich gute Gründe dafür, Videoüberwachung einzusetzen. Wir kennen Videoüberwachung aus Supermärkten und aus vielen anderen Orten. Das ist nicht alles illegal. Es gibt sogar eine gesetzliche Regelung, ja, in Paragraph 4 des Bundesdatenschutzgesetzes, also für Deutschland eine Regelung, ist geregelt, unter welchen Bedingungen man Videoüberwachung einsetzen darf, zum Beispiel zur Wahrnehmung des Hausrechts oder, und darauf dürfte es hier vor allem ankommen, zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke. Ob diese Vorschrift jetzt hier zum Tragen kommt oder nicht, ist naturgemäß aus dem, was wir bisher an Pressemitteilungen gelesen haben, schwer zu beurteilen. Aber Notebooks Billiger verteidigt sich zum Beispiel damit, dass dass eine Überwachung der Aufenthaltsräume gar nicht stattgefunden habe, sondern dass es jedenfalls in einem Fall um eine Außentür gehandelt habe, wo Einbruchsgefahr bestand. Und die habe man eben aufgenommen. Insofern darf man gespannt sein, was ein Gericht da vielleicht mal herausfindet, was das mit den Kameras auf sich hat.
Mhm. Jetzt sind Millionen Bußgelder ja in der letzten Zeit auch in Deutschland, sage ich mal, nichts Neues mehr. Was ist denn hier zur Höhe zu sagen?
Naja, erstmal bewegt sich die Höhe des Bußgelds natürlich in dem, was die DSGVO grundsätzlich vorsieht. Bis zu 20 Millionen für einen schweren Verstoß oder bis zu 4% vom weltweiten Jahresumsatz des jeweiligen Konzerns. Was ich jetzt hieran schon mal grundsätzlich zu kritisieren habe, ist, was wir in unseren Podcast-Folgen schon das ein oder andere Mal besprochen haben, nämlich dieses absurde Missverhältnis zwischen diesen horrenden Bußgeldern und einer minimalen Verfolgungswahrscheinlichkeit. Also Notebooks billiger bekommt jetzt warum auch immer eins auf den Deckel und zwar eben nicht 50.000 Euro oder 100.000 Euro, was da jetzt auch wehtun würde und dazu angehalten wäre, dass sie die möglicherweise illegalen Aufnahmen in Zukunft anders machen, sondern 10 Millionen. Und andere Unternehmen machen genau dasselbe und haben eben nichts zu befürchten, möglicherweise schon, aber eben kriegen nicht solche Bußgelder. Das finde ich einfach absurd. Und bin nicht zuletzt deshalb auch skeptisch, ob diese hohen Bußgelder tatsächlich angemessen sind. Ja, 1&1 hat ja gerade in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Bonn das gegen sie wegen Authentifizierung am Telefon verhängte Bußgeld von 10 Millionen durch den Bundesdatenschutzbeauftragten auf 1 Million oder knapp 1 Million runter bekommen. Da ist auch ein entsprechendes Urteil jetzt gerade veröffentlicht worden.
Hm. Ja, notebooksbilliger.de hat ja auch angekündigt, gerichtlich gegen diesen Bescheid vorgehen zu wollen. Hältst du das für erfolgsversprechend?
Naja, nachdem, was ich gerade gesagt habe, scheint mir in jedem Falle sinnvoll dagegen vorzugehen, solange wie man nicht eine halbwegs einheitliche Bußgeldpraxis hat, scheint mir, und vor allen Dingen Rechtsprechungspraxis hat, dazu scheint mir fast zwingend das Unternehmen dagegen vorgehen, warum H&M das nicht gemacht hat, die haben 35 Millionen Bußgeld bekommen, ist mir schleierhaft. Schon der Höhe wegen glaube ich, dass das sinnvoll ist, dagegen vorzugehen und dass die Klage dagegen auch erfolgversprechend ist. Da werden wir euch sicherlich auch an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.
Über 2 Milliarden Nutzer hat WhatsApp weltweit und bei manchen, anscheinend nicht bei allen, öffnet sich dieser Tage eine Pop-up-Benachrichtigung mit der Ankündigung, dass WhatsApp seine Nutzungsbedingungen ändern wird und anscheinend zukünftig Daten auch mit seinem Mutterkonzern teilen will. WhatsApp gehört ja bekanntlich zum Facebook-Konzern und als diese beiden Konzerne damals, 2016 war das, zusammengeführt wurden, hieß es noch, dass Daten zwischen den Konzernen nie geteilt werden würden. Jetzt scheint es wohl doch so zu sein. Und wenn man diesen neuen Bedingungen bis zum 8. Februar nicht zustimmen will, soll man WhatsApp nicht mehr nutzen können. Allerdings gibt es ziemlich viel Verwirrung darüber, was jetzt eigentlich genau geändert wird, welche Daten überhaupt weitergegeben werden sollen, wo das gilt, auch in der EU. Deswegen, das ist noch gar nicht so klar. Trotzdem haben jetzt schon viele Nutzer und Nutzerinnen gewechselt. Der Dienst Signal war zum Beispiel teilweise wegen Überlastung komplett ausgefallen. Und ja, auch wir fragen uns, und zwar nicht nur in diesem Podcast, sondern auch ganz ganz real, im Privaten und im Beruflichen, wechseln oder bleiben? Und die erste Frage ist ja eigentlich erstmal, kann man das einfach so machen? Kann man einfach so in einem bestehenden Vertragsverhältnis seine Nutzungsbedingungen wechseln oder ändern?
Klar kann man das, muss halt der andere zustimmen. Ein Problem, was wir in der anwaltlichen Praxis sehr häufig haben, weil es immer wieder gute Gründe gibt, AGB in Dauerschuldverhältnissen zu ändern. Aber grundsätzlich ist es in der Tat so, dass man nach deutschem Recht dann die Zustimmung des anderen braucht und ihm die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, stimme jetzt zu, sonst darfst du den von mir angebotenen Dienst, für den du bezahlst, nicht mehr nutzen, geht erstmal nicht. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, sich selber in AGB schon mal so ein paar Rechte vorzubehalten oder so eine Zustimmungsfiktion dort einzubauen, die nach deutschem und europäischem AGB-Recht zulässig sind. Aber so macht es ja hier WhatsApp gar nicht, sondern die sagen halt, take it or leave it, und verärgern damit sicherlich ziemlich viele Nutzer. Rechtlich ist es aber in Ordnung. OLG Dresden hat es mal für Facebook AGB entschieden und gesagt, also ja, dadurch, dass es ein kostenfreier Dienst ist und die auch jederzeit kündigen können, kann man es so machen, dass man einfach die neuen AGB einblendet und sagt, hier, stimm doch mal zu oder gehe woanders hin?
Also rechtlich in Ordnung, vielleicht nicht auf ganzer Schiene. Ich denke mal zum Beispiel an den Datenschutz. Also das, was wir hier als Einwilligung sehen, ist keine Einwilligung oder als Zustimmung sehen, ist keine Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne, weil sie eben alternativlos ist, ne? Also friss oder stirb.
Ist doch freiwillig, Rika.
Ist ja hier
zustimmen
auch
oder gehen.
Ja. Und dann ist das datenschutzrechtlich, glaube ich, schon ein bisschen bedenklich, wenn man jetzt einfach zwischen zwei Unternehmen, die Mark Zuckerberg, das hast du ja gesagt, Maya, am Anfang versprochen hat, die ihre Unabhängigkeit behalten sollen, auch innerhalb eines Konzernverbundes kann man Daten nicht einfach so hin und her schieben. Wir haben eben kein Konzernprivileg und kennen zwar berechtigte Interessen als kleines Konzernprivileg, also die DSGVO gibt da schon eine kleine Rechtsgrundlage an die Hand, aber weil wir, wie gesagt, gar nicht wissen, welche Daten das hier betrifft, zu welchen Zwecken das sein soll. Diese Zwecke sind ja auch denkbar weit bestimmt und nicht zuletzt auch, das ist jetzt doch mal ein anderes Rechtsgebiet, wegen dieses BGH-Beschlusses, die eine Anordnung des Bundeskartellamtes, Daten eben nicht über Facebook und WhatsApp zusammenzuführen, für vorläufig auch durchsetzbar anerkannt haben. Jedenfalls, glaube ich, nicht so rechtlich einwandfrei, was hier passiert.
Ja, und ja, wir können das ja auch deswegen jetzt gerade auch so schlecht bewerten, weil nicht nur die Headlines in den Medien widersprechen sich, sondern es ist ja auch, was man durchaus schon kennt, nicht ganz so einfach durchzusteigen, was denn da überhaupt jetzt genau sich ändert oder passieren soll. Rika, du hast es schon angesprochen. Was sind eigentlich die berechtigten Interessen? Welche Daten werden weitergegeben? Also auch bei den Informationspflichten könnte man sich fragen, ob die so gelungen sind.
Da müsst ihr halt mal die Datenschutzinformation lesen. Da steht doch alles breit drin. WhatsApp arbeitet auch mit den anderen Facebook-Unternehmen zusammen und teilt Informationen mit diesen, damit sie uns dabei helfen können, unsere Dienste zu betreiben, bereitzustellen, zu verbessern, zu verstehen, anzupassen, zu unterstützen und, da dürfte es wohl eigentlich liegen, zu vermarkten.
Daraus macht dann Facebook, glaubt uns mal, dass das alles für Europa gar nicht gilt. Ne?
Es steht allerdings in den extra für Europa formulierten, angeblich weniger weitgehenden Datenschutzinformationen so drin. Ja, also du hast es gesagt, also mein Eingangsstatement ist rechtlich in Ordnung, bezog sich ja nur auf die Frage, kann man so AGB ändern? Ja, kann man, weil es um einen kostenfreien Dienst geht, aber natürlich werden die Datenschutzbehörden sagen, das teile ich absolut, dass das so nicht geht. Geht schon deshalb so nicht, weil es vollkommen unklar ist, welche Daten das denn nun eigentlich sind. Das ist ja Ende zu Ende verschlüsselt. Da dürfen wir mal jedenfalls darauf vertrauen, dass es nicht den Inhalt der Kommunikation betrifft, dass der mit Facebook geteilt wird, sondern irgendwelche Metadaten. Dass das ein Problem ist, glaube ich, liegt auf der Hand und darüber sind wir uns vielleicht einig. Allerdings, Konstantin von der Linden vom FAZ-Net-Einspruch hat ja gleich getwittert, also nichts sei ja so beständig wie WhatsApp-Änderungen und die Diskussion, WhatsApp-Nutzungsbedingungen-Änderungen und die Diskussion darüber und er freue sich schon darauf und würde da also mit Freude zustimmen, weil er ja nichts zu verbergen habe und ihm das egal sei. Ja, und es sei doch eh alles eins. Insofern, das kann man natürlich auch sagen.
Ja, wobei das nichts zu verbergen haben Argument im Datenschutz irgendwie noch nie besonders gut
das
war.
Das habe ich mir jetzt im Mund gelegt, möglicherweise sagt er das so nicht.
Ja. Was ich mich noch so ein bisschen frage ist, oder ich finde das ja ganz, ganz schön, dass Facebook sich jetzt jedenfalls bemüht, dazu irgendwie Statements rauszuhauen. Da sehen sie sich ja offensichtlich zu gezwungen, weil eben die Zahlen andeuten, dass jetzt ganz viele zu Signal oder sonstigen Dienstleistern wechseln. Ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht vielleicht eigentlich den Grund unseres Interviewthemas hat, dass jetzt andere so großen Zulauf haben.
Okay.
So habe ich mir jedenfalls die Zahlen erstmal erklärt.
Ja, wobei die, also dass die jetzt alle zu Telegram gewandert sind. Wegen, ja, okay, das kann natürlich auch sein. Eine seltsame Koinzidenz. Ich find's ehrlich gesagt sehr erstaunlich, dass WhatsApp da jetzt so empfindlich reagiert und da versucht zurückzurudern, weil nicht, dass es erstaunlich, sondern erstaunlich ist, dass sie so falsch eingeschätzt haben, dass die Leute das für ein Problem halten. Und es ist natürlich, das muss man halt einfach mal so sagen, es ist natürlich ein Problem für viele. Ich fand sehr schön ein Tweet von Malte Engeler, wenn ich dran denke, werde ich den auch mal in die Shownotes tun, der nämlich gesagt hat, er könne nicht mehr lesen, dass jetzt alle sagen, sie gehen jetzt von WhatsApp, das lassen sie sich nicht mehr bieten, weil einfach die Lebensrealität für viele da draußen so aussieht, dass sie halt gar nicht anders können. Ja, wenn ich wissen möchte, ob trotz Corona-Beschränkungen das Floorball-Training von meinem Sohn stattfindet und ob das um 15 Uhr oder 16 Uhr stattfindet, dann muss ich in der WhatsApp-Gruppe des Trainers sein. Das ist so organisiert und dann kann ich auch nicht darauf hoffen, dass er mir noch schnell eine Brieftaube schickt oder so. Ja, da könnte ich jetzt den Datenschützer raushängen lassen und versuchen, dass wir auf Threema wechseln. Kann ich meinen Sohn auch gleich abmelden. Jetzt sind es da ganz vernünftige Leute. Vielleicht kommt ja auch irgendjemand anders damit um die Ecke. Aber diese Zwänge gibt es halt einfach. Deshalb ist für mich die Eingangsfrage auch leicht beantwortet. Ich werde nicht wechseln können. Wie macht ihr es?
Ich versuche es und es ist tatsächlich ziemlich aufwendig. Also auch gerade Leute zu überreden, dann eben zu anderen Diensten zu wechseln. Dann fragt man sich, was man mit den ganzen Chat-Inhalten und versendeten Medien, Fotos etc. macht. Also stimme ich dir dazu. Ich bin noch hin und her gerissen. Ich will langfristig wechseln.
Ich war schon mal wirklich weg von WhatsApp. Aus Gründen bin ich jetzt dann doch wieder bei WhatsApp. Aber eigentlich bin ich passionierte Threema Nutzerin gewesen und besagte Gründe sind natürlich so, wie du sagst, Martin, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, ciao mit au.
Ja, das ist wohl so. Ich hatte auch Threema, als es ganz frisch rauskam, fand auch diese Codes da am Anfang ganz toll, aber dann, wenn du halt der Einzige bist, ist halt schon Mist. vielleicht ändert sich das, vielleicht geben wir dem nochmal einen Versuch und ziehen um und geben die Kontakte an WhatsApp wieder nicht mehr frei. Dann bleibt da tatsächlich nicht mehr allzu viel, was da vielleicht noch zu Facebook rüberwandert.
Vielleicht hat WhatsApp ja auch genau deswegen oder damit spekuliert. Also ich hatte ja eingangs auch gesagt, wie viele Leute das nutzen. Also dass der Absolut. Aufwand einfach zu groß ist. Und mit diesem Echo, was jetzt dann doch eher unerwartet vielleicht für WhatsApp kam, dann nicht gerechnet.
Und selbst wenn, ne? Wenn 1 Million Leute wechseln würden bei 2 Milliarden Nutzern, Das ist, das denke ich auch sehr häufig, wenn ich dann so Diskussionen sehe in unserer kleinen Bubble, dass das eben hier so aussieht, als würden sich 50% der Leute aufregen, aber in der Praxis ist es dann wahrscheinlich im Promillebereich und das mag so sein.
Also wechseln, aber.
Wechseln, aber oder noch besser, kommt drauf an, ob ihr es euch leisten könnt zu wechseln.
Das ist ein Neujahrsvorsatz, der dann wie die meisten
nicht. Ist doch schon der 3. Januar ist doch schon vorbei für das Aufgeben der Neujahrsvorsätze. Ja. Naja, we can try. Damit sind wir am Ende angekommen von unserer ersten Folge Herting.fm im neuen Jahr. Wir hoffen, es hat euch beim Zuhören so viel Spaß gemacht, wie es uns beim Aufnehmen gemacht hat. Wie immer der kurze Hinweis auf unsere nagelneue Website und den darauf befindlichen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Viele aktuelle Themen sind dort von allen Kolleginnen und Kollegen zusammengetragen worden. Unter herting.fm findet ihr Hinweise auf diesen Podcast und auf die Podcasts der Kollegin vom Sportrecht und die Pink-Podcast-Reihe ebenso. Wir sind auch auf Social Media vertreten. Anders als der Trump sind wir weiterhin bei Twitter zu finden, sowohl wir drei als auch @herting. Wir haben einen Facebook-Account, einen Instagram-Account und einen LinkedIn-Account. Und wir sind, wie ihr gerade gehört habt, auch auf WhatsApp noch vertreten. Ja, einmal möchte ich auch offiziell unserem lieben Cutter, Zusammenschneider, Mixer, Tonstudio-Experten Fabian danken. Also wer mal jemanden braucht, der sich exzellent mit Musik und aber auch mit dem Schneiden vom Podcast auskennt, der möge sich an den Fabian Föhn wenden. Seine Company heißt We Need a Larger Room. Ja, damit bleibt es nur Tschüss zu sagen und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao. Thank you.